Beziehungstüv, Qualitätssicherung für die Partnerschaft durch Pflege und Check-up. Wir bedienen uns in der nächsten Stunde hier bei Radio Horeb einmal etwas technischen Ausdrücken, wenn wir über Ehe und Partnerschaft sprechen. Unser heutiger Gast, der Paar- und Konfliktberater Dr. Albert Wunsch, sagt, die Partnerschaft muss wie ein Auto regelmäßig auf den Prüfstand. Sie muss gepflegt und gewartet werden. Und so begrüße ich Sie ganz herzlich, liebe Zuhörer, zu unserem Beziehungstüv Qualitätssicherung für die Partnerschaft durch Pflege und Check-up. Mein Name ist Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Beziehungen und Partnerschaften sind im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr zu Verbindungen geworden, deren Qualität notleidend ist. Die Scheidungs- und Trennungsraten, die zeigen's. Und damit Beziehungen, Ehen, eine dauerhafte und glückliche Verbindung zweier sich liebender Menschen bleibt, sollten die Schwachstellen frühzeitig erkannt und gestärkt werden, damit es ja nicht zum Achsbruch kommt oder rostig wird, wenn wir beim Bild des Autos bleiben. Heute bekommen Sie wichtige Tipps, liebe Zuhörer, was so eine Partnerschaft braucht, damit sie bis zum Lebensende am Laufen bleibt, auch wenn jetzt noch etwas super rund und geräuschfrei läuft. Wir sprechen über die Tabus, also was den Motor der Ehe zum Holpern oder gar zum Stillstand bringt. Gesprächskultur ist da so ein Stichwort. Wie bei Defekten und Überlastungen vorgegangen werden sollte, Schritt für Schritt, gerade bei der Kindererziehung, bei Schicksalsschlägen, Krankheit, denke ich, oder in Lebenskrisen. Bevor wir, liebe Zuhörer, jetzt mit dem Check-up beginnen, noch ein paar Worte zu unserem heutigen Gast, Dr. Albert Wunsch. Er ist Diplom-Sozialpädagoge, Psychologe und promovierter Erziehungswissenschaftler. Bekannt ist er durch seine Fernsehauftritte und Publikationen. Abschied von der Spaßpädagogik und das Buch Die Verwöhnungsfalle haben besonderes Aufsehen erregt. Ich freue mich, dass er uns heute zugeschaltet ist. In Neuss am Telefon am Niederrhein begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Albert Wunsch. Hallo und grüß Gott.
Ja, grüß Gott auch vom Niederrhein, der im Augenblick in strahlender Sonne den Tag gut starten lässt.
Ich hoffe, das erleben viele unserer Zuhörer, Herr Dr. Wunsch. Gerade in dem Buch Die Verwöhnungsfalle beschreiben Sie einen interessanten Zusammenhang, nämlich zwischen verwöhnender Erziehung und gefährdeter Partnerschaft. Was hat Erziehung der Kinder mit der Partnerschaft zu tun?
Ja, mir fallen da spontan zwei Dinge ein. Einmal habe ich mal eine Formulierung zum Ausdruck gebracht. Die Vorbereitung auf die Partnerschaft fängt einen Tag nach der Geburt an. Dann schauen mich die Leute mit riesengroßen Augen an und sagen, das kann doch nicht sein. Ja, aber die Grundelemente, die wir fürs Leben brauchen, damit natürlich auch für die Partnerschaft brauchen, sind erfahren, dass man wichtig ist, aber auch gleichzeitig erfahren, dass man nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Bedürfnisse hinten anstellen zu können, Frustrationstoleranz zu entwickeln, Zielstrebigkeit und Interesse entwickeln, das Leben zu erkunden. Alles jetzt in der Sprachebene für Kinder gedacht, für Kleinkinder gedacht, aber die gleichen Voraussetzungen brauchen wir auch innerhalb der Partnerschaft, natürlich genauso gut im Beruf. Und der zweite Punkt, der mir einfällt, wenn Menschen verwöhnt heranwachsen und sie dann auf Partnerschaftssuche gehen, ich sag's mal aus der Sicht des Mannes, dann schaut man sich als 18, 20-jähriger junger Mann natürlich die Mädels und Frauen an, ob sie den Job von Mutter weitermachen können. Die könnte das schaffen, die nächsten 50 Jahre die Anschlussmaßnahme zu gewährleisten. Und dann ist natürlich klar, dass die Partnerschaft unter ganz ungünstigen Voraussetzungen startet. Und wenn dann noch eine Frau meint, sie könnte das in den nächsten 3 oder 5 Jahren ausbügeln, dann sage ich immer, suchen sich lieber jemand anders zu Bügelversuchen, aber nicht im Bereich der Partnerschaft.
Sie müssen vielleicht noch erklären, was Sie unter Verwöhnungsfallen verstehen, weil so manch einer Mutter oder so manchen Eltern wird von außen gerne vorgeworfen, ach, ihr verwöhnt das Kind viel zu sehr, aber das Umfeld könnte zu streng sein oder tatsächlich die Eltern verwöhnen zu sehr. Was heißt das für Sie?
Also einmal, das Umfeld ist sehr stark durch unsere Spaßgesellschaft geprägt und in der Spaßgesellschaft, da soll alles locker flockig sein, Anspannungen, Herausforderungen sind nicht mehr zugelassen und selbst die Mütter, die mit ihren Kindern konsequent an der Kasse umgehen, werden vom Umfeld massiv attackiert, machen doch sowas nicht, weil die möchte gerne Omas und Opas die Spannung nicht aushalten können, dass ein Kind hier trainiert, einen Willen, den es geäußert hat, nicht zu bekommen und das ist sehr wichtig. Der andere Punkt, was ist Verwöhnung grundsätzlich? Ich habe mal so eine Dreiteilung aufgestellt. Einmal, Verwöhnen ist falsches Helfen. Jede Handlung, die ich für einen Menschen mache, ist falsch. Jede Hilfestellung, die ich einem Menschen gebe, dass er selber kann, ist richtig. Einige werden so wahrscheinlich sagen, Maria Montessori lässt grüßen. Also, wenn ich für ein Kind handle, ihm die Schnürsenkel zumache, ihm die Jacke anziehe, das Butterbrot schmiere, natürlich nicht dem Zweijährigen, sondern dem Vierjährigen, alle möglichen Dinge für ein Kind mache, ist es falsch. Zweiter Punkt, fehlende Grenzen. Ganz viele Kinder wachsen heute auf in einem Rahmen, wo sie den Eindruck haben, die Welt liegt mir zu Füßen und ich bin der König. Wir haben auf der einen Seite keine Monarchie mehr, aber ziehen dauernd ganz viele Prinzen und Prinzessinnen groß, die dann aber in einem demokratischen Staat irgendwo keine Möglichkeit haben, den Thron besteigen zu können und reklamieren das ganz massiv ein. Und der dritte Punkt ist, den ich zur Verwöhnung ausbleibende Herausforderung. Wir trauen unseren Kindern viel weniger zu, als sie eigentlich könnten und auch bald erlernen möchten. Und das sind so die drei Hauptpunkte, in denen sich Verwöhnung vollzieht.
Mhm. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, diesen Exkurs in die Erziehung gemacht, weil Sie in Ihrem Buch Die Verwöhnungsfalle darauf hinweisen, dass zwischen verwöhnender Erziehung und gefährdeter Partnerschaft einfach ein Zusammenhang entsteht. Trotzdem möchte ich noch mal ganz global so die Frage stellen, was Sie denken oder was Sie darüber wissen, woran Beziehungen bzw. Ehen scheitern, ob nun kinderlose Ehen oder Ehen mit Kindern.
Den Eindruck, die Hauptursache des Scheiterns liegt darin, dass Erwartungen an den anderen gerichtet werden, natürlich diffus, meist nicht ausgesprochen, manchmal auch noch unbewusst, die der andere nicht erfüllen kann oder möchte. Und meinen Studenten sage ich immer, Erwartungen sind Vereinbarungen mit einem anderen unter Ausschluss seiner Mitbeteiligung. Das heißt, ich überlege für mich, was will ich vom anderen, sage es ihm nicht, bin aber anschließend sauer, wenn er es mir nicht gibt. Und im Augenblick habe ich den Eindruck, dass ganz viele Paare sehr viel Harmonie, sehr viel Zuwendung, sehr viel Bestätigung innerhalb der Partnerschaft erwarten. Aber wie kann denn Bestätigung in einer Partnerschaft einsetzen? Wie kann denn Zuwendung in einer Partnerschaft deutlich werden, wenn beide auf ihrem Sessel sitzen und denken, der andere wird es bringen, weil ja beide die Zuwendung erwarten? Und deshalb gehen ganz viele Partnerschaften ja sehr schnell in eine Schieflage.
Kann das auch damit zusammenhängen, dass in der Partnerschaft vielleicht das aufgeholt werden möchte, was in der Kindheit oder auch im Teenageralter oder Anfang 20 auch nicht gelungen ist, an eigener Standfestigkeit und sich selbst auch Liebe und Zuwendung zu geben?
Auf jeden Fall. Je instabiler ein Mensch ist, je mehr erwartet er Stabilität durch jemand anderes. Das kann man sich am Menschen, der ein Bein verloren hat oder ein Gipsbein hat, sehr schön vorstellen. Der muss mit der Krücke laufen, um eben sich bewegen zu können. Und je instabiler ein Mensch in eine Partnerschaft einsteigt, je massiver wird der Partner, die Partnerin zur Krücke, um sich selber im Leben fortzubewegen. Aber einmal ist die Krücke ein sehr schönes Bild, das deutlich macht, wer möchte denn schon als Braut oder Bräutigam für die nächsten 40 Jahre Krücke sein? Und der zweite Punkt ist, dass damit automatisch verbunden ist, dass keine Partnerschaft im eigentlichen Sinne entstehen kann, die auf Gleichwertigkeit und Augenhöhe basiert. Die Krücke kann vielleicht auch sagen, ich bin der Partner meines Kranken, aber ganz klar in einer Dienstleistungsfunktion, in einer Unterordnungsfunktion. Und das klappt heute erst recht nicht mehr.
Also das war jetzt so ein Grund, warum Beziehungen heute oft scheitern, diffuse Erwartungen, die nicht erfüllt werden können vom Partner? Und gibt es noch weitere Gründe oder würden Sie sagen, das ist so ein Hauptgrund?
Das ist, glaube ich, ein Hauptgrund, der auch damit zusammenhängt. Können wir noch mal ganz kurz zum Thema Verwöhnung einsteigen. In dem Augenblick, wo ein Mensch über viele Jahre gelernt hat, dass ganz viele Dinge für ihn einfach arrangiert wurden. Er hat also Sachen erhalten, ohne sich anstrengen zu müssen. Dann ist natürlich auch, er hat auch nie gelernt, Bedürfnisse hinten anzustellen. Wir haben ja heute so eine Zeit des Jetzt und Sofort. Und wenn ich in einer solchen Welt groß geworden bin, erwarte ich diese Dinge ja praktisch auch in der Partnerschaft. Das heißt, es geht noch nicht mal mehr nur um Zuwendung. Ich erwarte Zuwendung, ich erwarte Bestätigung, sondern ich brauche jetzt die Zuwendung. Und jetzt brauche ich die Bestätigung. Und jetzt brauche ich eine erotisch lustvolle Situation. Und jetzt brauche ich, dass meine Frau nur oder mein Mann nur für mich da ist. Das heißt, da treffen sich zwei Dinge. Also einmal grundsätzlich überhöhte Erwartungen und zum Zweiten kaum die Fähigkeit und die Möglichkeit, mit den eigenen Erwartungen und Bedürfnissen so umgehen zu können, dass sie für den anderen, neudeutsch ausgedrückt, auch kompatibel sind.
Wie sind Sie denn dann auf den Beziehungs-TÜV gekommen, Herr Dr. Wunsch? Sind Sie ein großer Autoliebhaber?
Ich bin kein großer Autoliebhaber, aber ich verstehe recht viel von Autos. Ich brauche ein Auto als Nutzgerät, aber ich habe durch meine handwerkliche Ausbildung eben auch gelernt, wie ein Auto funktioniert. Und an meinem ersten Auto, was ein bisschen so ein Lieblingsauto war, die Ente, da habe ich tatsächlich den Motor auseinandergenommen und Kupplung und alle möglichen Dinge. Also von daher verstehe ich sehr viel, wie ein Auto funktioniert. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, im Rahmen eines Erziehungsvortrages, da saßen ein paar feurige Frauen in der ersten Reihe, die dauernd mir per Blick zu, was nimmt er sich da raus, was sagt er uns, also feurig im Sinne von temperamentvoll, die Dinge aufnehmen, aber nicht abwehrend. Und irgendwann ist dann über meine Lippen der Spruch gekommen, ich kann es wirklich nicht mehr sagen, ja, vielleicht müssen wir auch, nachdem wir 10, 15 Jahre als Eltern gut funktioniert haben, nochmal, wenn die Kinder älter werden und so ins 13, 15-jährige Alter reinkommen, die Beziehung in den Blick nehmen, denn wenn dann der Motor heiß gelaufen ist, der Elternmotor heiß gelaufen, es ist meistens der Partnerschaftsmotor unterentwickelt. Und dann kamen dann zum ersten Mal diese drei Formulierungen, wie sieht es mit dem Fahrgestell aus, funktioniert die Zündung noch, ist noch Leben unter der Haube. Und das ist natürlich klar, dass man alle bei solchen Metaphern eine Reihe von Assoziationen hat, was das wohl heißen mag, Leben unter der Haube, wie das mit dem Fahrgestell aussieht und funktioniert die Zündung noch. Und dann waren die natürlich alle erstmal am Schmunzeln und im Rahmen ihrer eigenen Wortbilder. Und dann habe ich gesagt, okay, die Übersetzung ist ganz einfach. Was gibt Ihrem Beziehungsalltag noch Spritzigkeit, Sinn, Höhepunkte, Stichwort Zündung? Was ist das Tragende Ihrer Beziehung? Wie stabil ist dieses Tragende? Stichwort Fahrgestell. Wie sieht es mit dem Leben unter der Haube aus? Was müsste unter der Haube, also das heißt an Motor, an Getriebe, an Wartungsarbeiten passieren, damit diese auch noch lange laufen können? Denn der Motor funktioniert eine Minute vor dem Kolbenfresser noch genauso wie die tausende Minuten vorher. Aber dann ist auf einmal irgendwas so geworden, wie bei Menschen eben der Herzinfarkt, Rumpf, der Motor bleibt still. Ich habe einmal mit der Engine-Kolbenfresse gehabt. Ich weiß, wie das Geräusch ist und weiß, was ein Auto anschließend macht.
Beziehungs-TÜV hier bei Radio Horeb. Qualitätssicherung für die Partnerschaft durch Pflege und Check-up mit dem Erziehungswissenschaftler, Paar- und Konfliktberater und Autor Dr. Albert Wunsch aus Neuss am Niederrhein. Ja, und dann ist der Beziehungs-TÜV sozusagen entstanden, die Wortkreation. Sie haben schon erklärt, Fahrgestell, wie ist das Tragende in der Beziehung? Zündet es noch? Ist die Zündung in Ordnung und das Leben unter der Haube? Was ist jetzt für Sie der Beziehungs-TÜV? Was geschieht da?
Also das erste Mal ist der Beziehungs-TÜV für mich ein Aufhänger, etwas in den Blick zu nehmen mit einer Sprache, die ungewöhnlich ist. Also Menschen nehmen vor allen Dingen nach der Wirtschaftskrise und Finanzkrise ihr Depot regelmäßig in den Blick und sagen, was muss denn da umgeschichtet werden, was hätte man damals anders machen müssen. Man nimmt auch jetzt Finanzberatung viel intensiver und ernster, aber die vielen Krechs im Rahmen von Partnerschaften, die letztlich einen Staat und eine Gesellschaft genauso schädigen, die nimmt kaum jemand in den Blick. Da nimmt man das alles irgendwie so leidend, depressiv hin. Ja, wir haben uns hart auseinandergelebt und im Grunde, da muss ich halt meine Partnerin, meinen Partner abschreiben. In dem Augenblick, wo man in ein falsches Investment investiert hat, da holt man sich einen Anwalt und sagt, was ist denn da noch drin? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Hat der andere was falsch gemacht? Das heißt, wir haben viele Bereiche, auch beim Auto genauso, wo es uns selbstverständlich ist, in die Fehleranalyse einzusteigen und nach Verbesserungen Ausschau zu halten. Im Thema Partnerschaft scheint es häufig so zu sein, dass wenn ein bestimmtes Maß an Problemen deutlich wird, ja, dann hat es halt nicht genügt und dann muss man halt, wie heißt es so schön, in der Internetplattform neu.de, dann orientieren wir uns halt neu.
Wenn ich dann nachfrage, was geschieht da mit dem Auto, gehe ich zum TÜV und vorher in die Werkstatt und wohin gehe ich dann mit meinem Partner, wenn ich sage, ja, das brauche ich, so ein Beziehungs-TÜV?
Der erste Punkt ist also jetzt von mir als Idee, sich im Rahmen eines zwei- oder dreistündigen Sortiergespräches diesen TÜV-Fragen zu stellen. Im vergangenen Jahr war ja von der Zeitschrift Maxi ein echtes Paar hier, also eine heiße Redakteure mit ihrem Partner, und haben den TÜV durchlaufen, um es immer noch mal ein bisschen breiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Und die waren vor vielleicht anderthalb, zwei Jahre zusammen, also noch in der Phase des relativ frisch Verliebtseins. Und die haben anschließend ganz kleine Reihe von neuen Erkenntnissen auch für sich selber gehabt, wo sie noch nie drüber nachgedacht haben. Und es ist natürlich auch klar, schon alleine die Wegstrecke nach hier. Ich habe also jahrelang ein Paar aus Stuttgart beraten. Man muss sich vorstellen, 4 Stunden sitzen die im Auto, um nach hier zu kommen. 4 Stunden fahren die zurück, wenn kein Stau ist. Mhm. Diese Zeit wird natürlich intensiv sich mit dem Thema Beziehung beschäftigen, denn die werden ja die Gedanken im Kopf haben, was wird da gleich fragen, wie werden wir reagieren, müssen wir uns auf irgendwelche Dinge einstellen, die wir vorher noch nicht bedacht haben. Das heißt, auf diese Art und Weise ist erstmals ein Zeitraum nur da, um sich diese Beziehungsfrage zu stellen.
Und das heißt also, so ein erster Schritt könnte sein, dass ich mir ein Paar suche oder einen Gesprächspartner, einen geschulten Gesprächspartner in meiner Gegend, vielleicht sogar mit einer längeren Fahrzeit, dass schon im Auto ein Paargespräch stattfinden kann und erstmal mit jemandem, der von außen auf meine Beziehung vielleicht schaut, da ein Gespräch führe.
Genau.
Bestandsaufnahme.
Mhm. Und da gibt es eine ganze Reihe von kleineren oder größeren Aha-Effekten, die dabei entstanden sind in den letzten Jahren. Also gar nicht so große Dinge im Sinne von, wir haben uns restlos auseinandergelebt, dann würden die da nicht sitzen, sondern ist mir noch gar nicht richtig aufgefallen. Wir hätten es auch anders klären können. Ein Paar erzählte mal, dass sie, was weiß ich, ab 11 Uhr bei Feten eine große Müdigkeit beschleicht. Mhm. Und das ist dann für ihn, wenn er bis 1 oder 2 Jahre bleiben will, nicht so ganz einfach. Und für die anderen Party-Teilnehmer, die sagen, dann guck mal, deine Freundin, deine Frau, die fängt schon an zu schlafen. Eine ganz banale Geschichte. Und dann haben die hier miteinander bei mir überlegt, wie man mit der Situation umgehen kann. Das heißt, da könnte ein Kompromiss sein. Punkt 1, ab 11 Uhr hat er ein verstärktes Augenmerk auf sie und bezieht sie in Gespräche mit ein. Denn schlafen, wenn man gerade eine Antwort geben soll, fällt erfahrungsgemäß sehr schwer. Mhm. Und der zweite Punkt ist, dass man vielleicht nicht bis 2 Uhr bleibt, sondern nur bis 1 Uhr. Oder dass sie vielleicht ihm ein stilles Zeichen auf offener Bühne geben kann. Jetzt ist wirklich Ende, bevor ich ganz wegkippe, dann ist es besser, wir gehen. Also dass man auf solche Kleinigkeiten entsprechend reagieren kann. Und wenn das mal für nicht passiert wird, das haben wir mir nachher auch gesagt, dann kommt auf einmal raus, ohne dass man groß darüber nachdenkt, auch geht zu der Väter alleine. Ich glaube, das interessiert mich nicht. Oder man geht häufiger zu der entsprechenden Fete und es ist ja dann langweilig, sagt er, lass mal nicht mehr zu Feten gehen. Also eine Reihe von Dingen, die natürlich auch dazu führen können, dass wenn dann man sich auseinanderlebt durch getrenntes Gehen oder aber man er geht weiterhin und bleibt er noch bis 3 oder 4 Uhr und es ist ihr egal, ob sie auf einer Couch hinten eingeschlafen ist, so würde ich das als Frau natürlich als eine unwahrscheinliche Entwürdigung betrachten. Also ich kann mit meinem Müdigkeitsgefühl nicht entsprechend umgehen und fange auf einer Fete an zu schlafen und alle lächeln oder lachen offen über mich und sagen, was hat der Mann denn für eine Frau, was ist das für eine Trottelfrau und so weiter. Das heißt, es gibt 2 Ebenen, wo dann anschließend ein Riesenproblem entstehen kann. Das Gefühl der Entwertung, mein Handicap wird nicht innerhalb der Partnerschaft ein Stück vom Partner aufgegriffen, oder aber das Problem, dass man sich auseinanderlebt und sie sagt, nee, dann geh du alleine zur Fete, ja, und sie geht dann um 11 Uhr oder um 10 Uhr zu Hause ins Bett und er ist dann dauernd unterwegs und sie weiß morgens gar nicht, wie das denn war, und irgendwann könnte dann auch sein, dass bei der Fete eine andere Frau etwas wacher um 1 Uhr auf diesen Mann zukommt und zugeht und dann Dinge passieren, die dann nicht für die Partnerschaft besonders tauglich sind.
Daraus höre ich jetzt, Herr Dr. Wunsch, wenn wir über Beziehungstiff und Qualitätssicherung in der Partnerschaft sprechen, dass Bedürfnisse erkannt werden und ausgesprochen werden in der Partnerschaft und man gemeinsam nach Wegen sucht, anstatt sich gegenseitig Stempel auf die Stirn zu drücken. Ach, du bist ja immer müde, mit dir ist ja nichts los. Und es können ja auch, Sie haben jetzt die Partysituation geschildert, die Paare wissen bestimmt unzählige andere Situationen, ob nun beim Einkaufen oder wenn es um die Erziehung der Kinder geht, wie man sich auch auf Elternabenden präsentiert, wie man Lösungen findet zusammen im Haushalt. Aber solche einfachen Situationen, wo es immer mal wieder zu Missverständnissen kommen kann, werden angesprochen in so einem Gespräch.
sie werden auf jeden Fall deutlich und das Paar hat die Möglichkeit, damit umzugehen. Wobei ich gerade beim Stichwort angesprochen auch noch ein weiteres Problem im Rahmen von vielen Partnerschaften festgestellt habe. Es ist eine Kunstfertigkeit, die Sprache so weit zu nutzen, dass sie Denkanstöße gibt und sie nicht zu missbrauchen, indem man Dinge zerredet. Also eine halbe Stunde darüber zu reden und zu diskutieren, wie man die Situation mit dem frühen Einschlafen oder müde werden bei einer Party lösen kann, macht das Ganze nur noch dramatischer. Also es gibt also eine Grenzlinie zwischen, ich sag mal, sortierendem Gedanken äußern, wie könnten wir es machen, und zerreden. Mhm. Und viele Paare, habe ich heute den Eindruck, die haben ja irgendwo mal gedacht, man muss in der Beziehung miteinander reden, man muss miteinander reden, und wenn es Probleme gibt, muss man reden. Das ist so richtig, wie es falsch ist. Bestimmte Probleme werden durch das Reden, durch viel Reden, intensiver, schmerzlicher und verstärken sich. Und über das Problem meinen wir mit früh müde werden. Es gibt ja tausend andere Dinge aus dem Beispiel, mit Geld nicht so gut umgehen können oder in der Kindererziehung häufiger schon mal hektisch reagieren. Da gibt es nicht das Gespräch, wo die Dinge geklärt werden, sondern eigentlich nur die Handlung. Ab einem ganz nahen Punkt muss er oder sie feststellen, okay, das ist mein Handicap. Und der Partner muss feststellen, und welche Chance habe ich, mit diesem Handicap in Würde auf Dauer umgehen zu können. Und das heißt, ich muss ins Handeln kommen. Und viele Paare, die reden und reden und reden und kommen dann nicht ins Handeln, und dann wird es also schon noch schlimmer.
Das halte ich jetzt für einen ganz wichtigen Punkt. Das ist genauso beim Auto. Es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich immer sage, am Anfang, wenn ich ihn anmache, dann spuckt und qualmt er immer so und ich weiß ja gar nicht, woran es liegt und man analysiert es, sondern man muss Hand anlegen, man muss sehen, was der Motor braucht, damit er einfach nicht mehr spuckt, dampft und raucht.
Genau. Und manche Menschen meinen auch, je länger sie über ein Problem reden, je stärker hätten sie es schon ansatzweise gelöst, weil die Zeit, die man einbringt, um über das Problem zu reden, wird subjektiv als Beschäftigungs-Lösezeit betrachtet. Und wenn wir beide jetzt eine Stunde über die Not der Welt diskutieren miteinander, haben wir anschließend so vom Eindruck her das Gefühl, wir haben schon zur Lösung dieses Problems des Welthungers oder des Weltunfriedens beigetragen. Und von daher kann das ausbleibende Gespräch ein stärkerer Impuls sein, ins Handeln zu kommen, als immer wieder neu zu reden.
Wobei Reden auch ein wichtiger Kanalisator ist für die Gefühle. Was es in jemanden auslöst, wie heftig es ist, das erkennt man ja immer daran, wie lange und in welcher Heftigkeit darüber gesprochen wird. Also könnte ich vielleicht meinen Partner auch auffangen, dass ich sage, ich merke, du willst dann noch weiter drüber reden und du wirst immer lauter. Also ich merke wirklich, das hat dich beschäftigt, hat dich vielleicht verletzt. Könnte man so auch vielleicht dann so ein Gespräch zu einer Wendung bringen in die Handlung?
Ich habe den Eindruck, wenn es schon so weit ist, dann sollten solche Sätze selten kommen. Denn wenn Katalysator als Begriff ernst genommen wird, dann ist das sehr aufgebrachte Gespräch eigentlich ein Hinweis dafür, dass vorher ganz häufig dieses Phänomen passiert ist, ohne dass es entsprechende Beachtung fand. Und um dann ins Handeln in der Situation auch reinzukommen, würde es wesentlich sinnvoller sein, mein Freund, wenn sie sich beschwert, das oder beschwert, ist ja auch ein dummes Wort, also auf jeden Fall schildert Situationen, wo er bestimmte Dinge nicht gemerkt hat, dass dann er nicht sagt, oh, das hat dich tief getroffen, da müssen wir nochmal drüber reden. Nein, dann würde es sein, es hat dich tief betroffen, ist meine Erkenntnis, ich brauche sie gar nicht auszusprechen und reagiere auf der Betroffenheitsebene und sage, komm und nimmt die Partnerin in den Arm und sagt einfach, ich glaube, wir müssen da nochmal ein bisschen behutsamer miteinander umgehen. Und dann ist es gut, dann hat der andere eigentlich gemerkt, denn wir haben oft Sprachtriaden, die eigentlich das Ziel haben, dass der andere ins Handeln kommt. Das ist natürlich in der Situation schwierig, wenn es um eine Sache geht, die immer morgens passiert und abends wird darüber diskutiert, aber den Ansatz des Handelns kann man erkennen, wie der andere darauf reagiert. Und immer mit Worten zu argumentieren, heißt, ich bin am eigentlich nicht dran. Und wenn es um Entwertung und Entwürdigung nicht ernst nehmen geht, wo es in ganz vielen Beziehungen drum geht, dann ist das Wort eigentlich ein Hindernis. Dann ist aber der nonverbale Gesprächsanteil mit einem lieben Blick, ich hab's verstanden, oder mit der Geste die Hand des anderen nehmen oder die Hand auf die Schulter des anderen zu legen, da wird nonverbal deutlich, er scheint es begriffen zu haben. Und jetzt haben wir eine Chance, dass er es auch in der Situation, auch wenn es jetzt Abend ist, am Morgen begreift und sich Mühe gibt. Dann kann man dann tatsächlich 5 Minuten später sagen, pass mal auf, könntest du mir vielleicht, ich sag jetzt mal aus der Sicht des Mannes, wenn ich diese Trotteligkeit wieder an den Tag lege, einen kleinen Hinweis geben, dass ich besser auch ins Handeln reinkomme in der Situation, denn ich kann dir nur sagen, ich will es. Und schon allein diese Aussage, ich will es, führt die Partnerin dazu, auch mit der Situation wieder ein bisschen anders umzugehen, weil sie ja in der Situation sehr schnell auf der Entwertungsebene das spürt, während wenn sie weiß, dass er es anders möchte, wird es nicht mehr auf der Entwertungsebene, sondern auf der Nicht-Können-Ebene spüren. Das ist eine ganz andere Situation. Wenn jemand was nicht kann, dann werden ganz andere Dinge bei uns in Gang gesetzt, als wenn ich den Eindruck habe, der will es nicht oder der macht es extra gegen mich.
Mhm. Vielleicht ist jetzt ein guter Moment, wo wir über die Tabus auch sprechen. Herr Dr. Wunsch, bei einem Auto, wenn wir bei dem Bild Beziehungs-TÜV bleiben, Qualitätssicherung durch Pflege und Check-up, Qualitätssicherung der Partnerschaft, der Ehe. Bei einem Auto gibt es ja absolute Tabus, also Handlungen, die mein Auto zum Stillstand bringen oder auch dauerhaft schädigen. Was sind so Tabus in der Beziehung?
Tja, mir fallen im Augenblick so spontan 2 ein. Einmal müsste es ein Tabu für jede Beziehung sein, entwürdigende Worte oder entwürdigende Handlungen vorzunehmen. Das geht so in die Seele hinein, da kann auch kein Versuch einen Tag später, das habe ich nicht so gemeint oder entschuldige, dass es rausgerutscht ist oder das wollte ich nicht machen, das ist maximal ein Trostpflästerchen bei dem Herzinfarkt, aber das Pflaster wird den Herzinfarkt nicht verändern können, der wird weiter gären. Das zweite, was ein Tabu sein sollte, was ich also auch sehr, sehr häufig schon erfahren habe, dass man auch in Situationen, wo es um einen Konflikt geht, auf Dinge zurückgeht, die 5 oder 10 oder 15 Jahre schon Vergangenheit sind, die aber in Anführungszeichen aus der Sicht des Kontrahenten jetzt gut passend nochmal eingebracht werden könnten, die eigentlich auch geklärt waren und wo man dann am besten noch solche Formulierungen einleitet, auch wenn es nicht direkt dazu passt und schon geklärt war, aber jetzt möchte ich dir doch nochmal sagen, das geht auch wiederum ganz massiv in die Seele rein, wenn man den Eindruck hat, es war geklärt. Das können Dinge sein, die ein einseitiges Verschulden auch zufolge oder als Basis hatten, aber wo man anschließend den Eindruck hat, man hat es geschafft, damit umzugehen. Das können auch leichte Fehltritte im Beziehungsleben sein, wo man dann doch mit einem anderen Menschen mal intensiveren Kontakt hatte, als es für die Beziehung gut war. Und wenn das dann 5 oder 10 Jahre später nochmal so hervorgeholt wird und dann rums auf den Tisch kommt, das ist als wenn man einem die Kleider von dem Leiber reißt, das Ganze eben auf der Bühne mit riesen Scheinwerfer dicht und tausende Menschen schauen zu. So wird es vom Einzelnen empfunden. Das sind also für mich so 2 ganz intensive Tabuhandlungen oder Handlungen, die eigentlich tabu sein müssten.
Entwürdigende Worte und Handlungen, nun empfindet jeder anders. Der eine empfindet das als entwürdigend, der andere nicht. Der eine sagt, ich musste mir Luft machen, das war jetzt für dich entwürdigend. Was könnte konkret damit gemeint sein, damit wir auch noch mal ein bisschen ein Feingespür dafür bekommen?
Wenn mein Luftmachen für den anderen zum Problem wird, muss ich mein Luftmachen entweder verändern oder auch vor die Türe gehen. Ich sage Paaren, wenn sie sehr stark unter Druck stehen, weil sie halt über Tag eine Reihe von Ereignissen hatten, die man sich nicht gewünscht hat und wo es knüppeldicke gekommen ist, dann müssen sie, bevor sie nach Hause gehen, ein Stück, vielleicht auch erst die Müllhalde oder den Müllabladeplatz ansteuern, um da erst das Ganze rauszukriegen. Das kann man natürlich sagen, wo ist dann der Müllabladeplatz für Frust, den man am Tag hatte. Der könnte also sein, indem ich, bevor ich reinkomme, dass auf der Strecke, was weiß ich, hier einen ausgedehnten Spaziergang gemacht habe, um das Ganze nicht setzen zu lassen. Oder es könnte auch im Sinne der Konfliktvorsorge sein, dass ich, wenn ich nach Hause komme und unter Dampf stehe, meiner Frau sage, also pass mal auf, die erste halbe Stunde muss mich einfach in Frieden lassen. Und wenn dann irgendwelche Sätze von mir rauskommen sollten, auf banale Dinge von dir, die nicht passen, es war heute ein bescheidener Tag, ich will doch gleich mit dir drüber reden, aber erstmal brauche ich einfach Ruhe. Und wenn es dann in einem solchen Haus einen Hund gibt, ich bin kein Hundefreund, aber dafür sind sie wirklich super, die Hunde, dann kann man sagen, ich nehme den Hund und führe ihn Gassi und dann hat man Gespräche, Möglichkeit mit dem Hund oder mit sich selbst. selbst. Man geht erstmal raus und kann sich diesen Stress, die Spannung, die körperlich auch in einem steckt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ablaufen oder abgehen. Und man hat zum Zweiten die Möglichkeit, in der Viertelstunde oder halben Stunde die Gedanken nochmal so ein bisschen zu ordnen und sich frischen Wind durch das Hirn pusten zu lassen.
Wichtige Tipps, vielen Dank. Also was sind absolute Tabus, entwürdigende Worte und Handlungen, sagen Sie, oder das aus der Vergangenheit ein Konflikt, der eigentlich besprochen wurde, nochmal hervorgegraben wird, auch wenn er noch mit so netten Worten hochkommt, einfach aber sein lassen. Wie haben Sie das genannt? Das ist ein Kahlschlag in die Seele.
Ja.
In den heutigen Automobilen gibt es ja zahlreiche Anzeigen, die den Fahrer darauf hinweisen, dass er jetzt tanken muss, dass das Auto neue Energie braucht oder die nächste Inspektion fällig ist oder dass der Motor gerade heiß läuft. Was könnten denn so mögliche Signale in der Beziehung sein, die mir anzeigen, hui, jetzt da muss ich was machen?
Also es gibt einmal die erste Stufe. Und die zweite Stufe an Signalen. Die erste Stufe an Signalen ist, auch unabhängig von den Signalen, die deutlich werden, dass ich mich selber regelmäßig frage, ist denn das, was das Auto braucht, ist das, was die Beziehung braucht, aus meiner Einsicht genügend vorhanden? Ich sage jetzt mal, wann habe ich meiner Frau das letzte Mal einen Strauß Blumen vorbeigebracht, wann bin ich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde früher aus dem Arbeitsalltag zurückgekommen, einfach mal zu überraschen. Das macht man in verliebten Zeiten relativ häufig. Sagen, ja, ich habe das mal ein bisschen anders gemacht. Ich habe gedacht, ich hole dich mal was früher vom Betrieb ab oder komm früher nach Hause, dass man sich einfach mal fragt, wie die Dinge, die man selber gerne haben würde oder aber wo man genau weiß, dass sie dem anderen gut tun würden, sich selber zu fragen, ist das noch genug vorhanden? Der zweite Punkt ist, auf die entsprechenden Warnsignale zu achten. Beim Auto gibt es eine ganze Reihe davon, aber wenn man diese Instrumente nicht in den Blick nimmt, ich meine, meistens sind sie so penetrant, dass sie also tatsächlich schon fast nicht mehr übersehbar sind. Innerhalb der Beziehung ist es sicherlich nicht so intensiv, aber wenn zum Beispiel eine, sagen wir aus der Sicht des Mannes, eine Frau am Abend häufig sehr abgeschlafft da sitzt und dann abends nur noch sagt, ja, ich gehe schon mal was früher ins Bett, dann ist das, wenn das mehrmals passiert, ein Zeichen dafür, dass massiv Überforderung da ist. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, das Tagespensum im Umgang mit Kindern und Beruf und Haushalt und was auch immer, das lässt sich nicht ohne weiteres verändern, aber es lässt sich schon was verändern. Einmal kann er überlegen, inwieweit er ein Stück intensiver einsteigen kann, und zum Zweiten, selbst wenn das nicht möglich ist, ist es wieder auch eine Frage der Bewertung. Wenn ein Mensch eine positive Rückmeldung für das bekommt, was er vorher geleistet hat, kommt neue Kraft. Das hört sich verrückt an, aber es funktioniert immer wieder neu. Wenn ich aber keine positive Rückmeldung bekomme, dann schaffe also heute mit meinen drei Kindern die Vorbereitung auf die Klassenarbeit gemacht als Mutter. Ich habe eine Halbtagsstelle geschmissen, ich habe nachmittags hier noch Marmelade gekocht, ich habe die Fenster geputzt und abends noch für irgendeine kleine Nachbarschaftseinladung irgendwas vorbereitet. Und nichts von ihm kommt und es wird einfach wie selbstverständlich, dann wird diese Frau Ölmangel haben und der Motor wird heiß laufen. Und Öl in diesem Zusammenhang sind dann anerkennende Gesten, anerkennende Worte, aber nicht nur. Männer können schon mal die Worte ganz toll bringen und fallen damit in anderen Sachen etwas geringer aus. Das heißt aber auch, dass dann nicht nur die Worte da sein müssen, sondern auch Handlungen im Sinne von, ich springe für dich ein, ich habe das schon mal übernommen, kann ich morgen früh denn für dich das und das machen, das hattest du zwar übernommen, aber wenn ich auf dem Weg zum Betrieb bin, könnte ich den Umweg machen, könnte ich das machen, dass einfach der andere spürt, hier ist jemand, der geht, ja, das ist ein interessantes Wort, was wir heute fast gar nicht mehr so, wir haben, im Umgang mit Kindern haben wir es noch, der geht achtsam mit mir um. Ein anderes Wort, was mir da gerade in dem Zusammenhang einfällt, auch um so immer wieder neu festzustellen, wo könnten Warnsignale sein. Innerhalb der Musik gibt es den Begriff des Sich-Abstimmens. Den haben wir zwar in den übrigen Sprachbereichen auch, aber bei der Musik hat das Sich-Abstimmen ganz massiv was mit Hinhören zu tun. Hinhorchen, wahrnehmen. Was gibt die erste Geige für einen Ton vor? Wie kann ich mich als Orchester da einklinken? Was gibt mir mein Partner, meine Partnerin für Signale? Was heißt das für mich? Kann ich mich einklinken? Muss ich gegensteuern? Wie können wir durch achtsames Aufeinander eingehen, durch sich miteinander abstimmen, diese Dinge möglichst früh erkennen, damit es erst gar nicht zum großen Crash kommt.
Wie oft sollten jetzt Paare zum Beziehungs-TÜV eigentlich gehen oder auch diese tägliche Energie, die sich auch eine Beziehung gibt, durch achtsames Miteinander umgehen, wie könnte das denn geschehen?
Also ich habe als Idealvorstellung sag mal, drei größere TÜV-Termine im Leben für alle Paare. Der erste TÜV-Termin sollte eigentlich sein, so wenn man denken könnte, man könnte sich verloben. Also wenn man den Eindruck hat, das könnte eine Beziehung auf Dauer sein, dass man dann zum TÜV geht, im Sinne des Vorsorge-TÜVs, welche Verhaltensweisen haben wir, die auf Dauer problematisch sein könnten. Der zweite Zeitpunkt ist, wenn das erste Kind kommt, kurz danach, halbes Jahr, weil durch ein Kind eine massive Veränderung in die Familie reinkommt. Nicht nur wird die Mathematik auf den Kopf gestellt, dass 1 und 1 3 gibt und sonst ist es 2, sondern dass eben auch die Gefühlslage sich massiv verändert. Alle Männer haben schon mal gelesen, dass die Frauen dann hormonell irgendwo ihren eigenen Blues fahren und dass sie nicht mehr Mittelpunkt der Geschichte sind. Waren sie sehr wahrscheinlich vorher auch nicht, aber sie haben es so empfunden. Auf jeden Fall ganz viele Veränderungen, die dann nochmal zum Ausdruck bringen sollten. Was müsste jetzt oder was könnte durch einen solchen TÜV-Termin an Verdeutlichungen passieren, die uns als Paar helfen, miteinander besser umzugehen. Und der dritte Zeitpunkt ist für mich, wenn die Kinder 20, 22 sind, spätestens, oft kommt das bei Verheirateten mit der Silberhochzeit zusammen, dass man sagt, so jetzt sind unsere Elternzeiten massiv auf Null zu setzen, abgesehen davon, dass man natürlich ewig Eltern bleibt, aber im Sinne der Versorgungselternschaft ist das Nullstadium dann erreicht. Und was müssten wir jetzt eigentlich nochmal in den Blick nehmen, um die nächsten, ja, habe ich jetzt 25 Jahre als Paar auch gut leben zu können, denn heute haben viele Eltern eine längere Zeit, wenn sie sich nicht für die Lebensabschnittspartnerschaften entschieden haben, die sie nach der Elternphase miteinander leben als in der Elternphase. Also meine Eltern mit 4 Kindern hatten schon nachher nochmal 30, 35 Jahre jenseits der aktiven Elternschaftszeit, weil die Menschen halt älter werden. Und da würde es sich rentieren, dahin zu gehen. Zusätzlich kommen Sondertüfttermine, wenn eine schwere Krankheit einen der Partner erwischt, wenn Arbeitslosigkeit oder andere Schicksalsschläge einen Partner erwischen, wenn ganz massive Lebensumstellungen da sind. Man sucht auf einmal nach Amerika oder nach Australien, wohin auszuwandern. Also größere Entscheidungen oder Ereignisse, die natürlich auch das Beziehungsleben nochmal ganz neu in den Blick nehmen lassen sollte, um dann zu sehen, haben wir überhaupt genug Tragkraft, um das zu machen. Denn es kann ja sein, dass er schon seit Kinderbeinen an geträumt hat, nach Neuseeland auszuwandern, aber sie eigentlich eine richtige, was weiß ich hier, Urbayerin oder Rheinländerin oder Hessin oder irgendwas ist und ihm zwar Ja sagt, aber im Grunde durfte sie gar nicht Ja sagen, weil sie sehr wahrscheinlich dieses Jahr in diesem anderen fernen Land gar nicht leben kann und dabei emotional kaputt gehen würde. Also das sind so Punkte, wo die Minimalform ist. Ideal finde ich, wenn Paare alle 3 bis 5 Jahre ein solches Gespräch wahrnehmen würden, wenn man dann eben auch in der Lage ist, Verschleißerscheinungen möglichst frühzeitig zu erkennen und dann eben auch wesentlich intensiver nachsteuern kann, als ja, wenn der Kolbenfresser erstmal da ist, dann ist der Motor platt, dann gibt es also nur noch wenige Möglichkeiten, den wiederum in Gang zu setzen.
Und was ist mit der Zeit dazwischen? Was ist so mit regelmäßigen Paarterminen und Abende oder Wochenenden, die man sich vornimmt? Ein paar Stunden, die mir und meinem Partner gehören?
Das würde automatisch schon in dem ersten TÜV-Termin zum Ausdruck gebracht werden, dass wenn Paare im Alltag miteinander leben wollen, sie eben auch Zeiten, auch wenn keine Kinder da sind, miteinander brauchen, um intensiver was als Paar zu erleben, miteinander Erfahrungen zu machen und auch einen guten Zeitrahmen haben, um miteinander gut zu leben. Und wenn die Kinder oder wenn Kinder erst da sind, kommt dieses Zeitfenster natürlich noch massiver in den Blick. Dann gibt es eigentlich eine gute Chance, wenn die Großeltern das mittragen und auch vom Zeitlichen her umsetzen können, dass denn die Großeltern nochmal in eine Mitverantwortung für das junge Paarleben einsteigen können, indem sie, wie ich das aus meinem Bekanntenkreis heraus weiß, mehrmals im Jahr dem Paar ein Wochenende zur Verfügung stellen, wo es unabhängig von der Elternrolle als Paar leben kann und die Großeltern dann die Kinder übernehmen. Das ist ein toller Generationentransfer, dass also praktisch die alte Generation, die ältere Generation für die jüngere was einbringt, was nicht Verwöhnung ist, was nicht super Geschenke sind, was nicht das 13. Besuch im Spaßbad oder sonst was ist, sondern einfach dem jungen Paar Zeit zur Verfügung zu stellen, damit es als Paar nicht verlernt, miteinander Umgang zu haben.
Sie sagen ja zum Beispiel auch, Beziehungsprobleme schaffen als Erziehungsprobleme schaffen Beziehungsprobleme. Was Sie damit meinen, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Musik. Beziehungstüff, Qualitätssicherung für die Partnerschaft durch Pflege und Check-up, unser Thema heute. Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Mein Name ist Sabine Böhler. Wir sind im Gespräch mit dem Paar- und Konfliktberater und Buchautor, Erziehungswissenschaftler Dr. Albert Wunsch. Er ist uns aus Neuss am Niederrhein zugeschaltet. Ja, Herr Dr. Wunsch, schnell schleicht sich ja so in eine Ehe ein, dass die erste die Sorge um das Haus, Hof und Kinder kommen und irgendwann mal die Partnerschaft, also die äußere Pflege des Autos, wichtiger ist, als den Motor in Stand zu halten und auch mal das Öl zu wechseln. Sie sagen, man verliert auch manchmal leicht die Instrumente und die Signale aus dem Blick. Sie sagen auch, so ein Beziehungstüff, der sollte schon alle paar Jahre stattfinden. Sie haben sogar auch konkrete Termine genannt. Termin 1 sollte zum Beispiel bei der Verlobung sein, Termin 2, kurz nach der Geburt des ersten Kindes, kurz danach. Ja, was ist gerade bei Eltern so eine Falle in Beziehung? Worauf sollten Sie achten?
Ja, wir haben eine Reihe von Fallen schon angesprochen. Das würde also jetzt bei den Instrumenten nochmal bleiben. Die Instrumente nicht im Blick zu haben, die Achtsamkeit nicht genügend zu berücksichtigen. Wenn Kinder kommen, gibt es natürlich eine massive Falle, dass man sich zu stark auf die Kinder konzentriert. Ist ja auch eine ganz tolle Sache. Man hat irgendwo so fürs eigene Ego was. Mein Nachwuchs habe ich in die Welt gesetzt. Mein Name, mein Sein lebt weiter. Es gibt unwahrscheinlich viele Dinge innerhalb der Beziehung, die dann notwendig sind und sinnvoll sind. Man konzentriert sich auf das Kind, man muss bestimmte Dinge einfach jeden Tag wiederum neu in Gang setzen. Ganz viele Abläufe prägen diesen Alltag als Eltern. Und das ist auch so erfüllend, dass man oft in der ersten Zeit gar nicht merkt, dass der Beziehungsalltag dabei massiv leidet. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als unser erster Sohn geboren wurde, da habe ich immer überlegt und habe gedacht, wie machst du das jetzt? Jetzt hast du ja vorher deine Zuwendung und Liebe auf deine Partnerin verteilt oder hingegeben. Jetzt musst du ja teilen. Jetzt musst du ja eigentlich bei der Partnerin was wegnehmen, weil jetzt kommt ja noch jemand dazu. Das ist, kann ich mich jetzt im Gespräch auf einmal daran erinnern, auch wenn das Ganze schon 40 Jahre her ist. Das fand ich irgendwo ganz eigenartig. Ich habe also etwas mit gemischten Gefühlen an der Scheibe der Kinderklinik gestanden, wo man mir hinter der Scheibe, es war ja damals noch alles anders als heute, hinter der Scheibe ein kleines Wesen zeigte und dann per Lautsprecher das Wort rüberkam und die Worte rüberkam, das ist ihr Sohn. Und dann wird man auf einmal, wird auf einmal deutlich, dass Liebe und Zuwendung das Einzige ist, was zu steilen mehr wird. Also das heißt, die Arithmetik und die ganzen gedanklichen Dinge sind eigentlich Unfug. Aber auch wenn das Kind nicht Störfaktor ist in einer Beziehung, es nimmt einem unwahrscheinlich viel Zeit und die geht an der Beziehung oft verloren oder die Beziehungszeit wird dadurch geschmälert. Und ein Paar, was vor 8 oder 10 Jahre als Paar und als Ehepaar und christlich-katholisches Ehepaar mit 2 Kindern gut zusammengelebt hat, hat auf einmal festgestellt, sie hat es mir dann im Gespräch auch so formuliert, wir haben als Eltern super funktioniert, aber wir haben uns als Paar viel zu schnell auseinandergelebt und haben es viel zu spät bemerkt. Das ist so ein Punkt, der in ganz vielen Paaren passiert und deshalb ist dieses achtsame Miteinander umgehen und im Blick haben, auch als Paar eine eigene Lebensbasis haben zu sollen, wie eben die Großeltern einbezogen, die solche Zeiten zur Verfügung stellen können, eine sehr wichtige Voraussetzung und auch in der heutigen Zeit auf Dauer und mit einer guten Zukunft Partnerschaft leben zu können.
Sie sagen schon auch ganz klar, Beziehungsprobleme schaffen Erziehungsprobleme und umgekehrt. Erziehungsprobleme nimmt man automatisch in die Partnerschaft, schaffen Beziehungsprobleme.
egal von welcher Seite Sie es anfangen, nehmen wir an, eine Beziehung ist in sich instabil. Sie weiß nicht, ob sie noch geliebt wird, er weiß nicht, ob er mit ihr noch zusammenleben soll. Man hat also irgendwie da so ein Arrangement getroffen, bei der Kaffeetasse sagt man sich irgendwelche Sätze, die über den Tag bedeutsam sind, aber man merkt irgendwo, im Grunde ist die Zuwendung auf Magersituation und die Liebe ist ja fast schon erkaltet. Wie will dieses Paar mit Erziehungsproblemen umgehen? Sie sagt, unser Franz hat heute das und das und unsere Erna hat das und das, und dann wird er automatisch reagieren, ach komm, lass mich damit in Frieden, also das ist in unserer Aufteilung ist das eher dein Job und das möchte. Das heißt, er wird den Elan nicht haben, weil ja auf der Beziehungsebene für ihn keine Voraussetzungen existieren, sich mit dieser Frau, die noch seine ist, überhaupt emotional auf dieses Thema einzulassen. Also, und die Kinder, die spüren es natürlich auch, wenn dann und häufig der Haussegen schief kommen ja bei heutigen Kindern im Gegensatz zu 30, 40 Jahren ganz häufig die Frage, Mama, du hast dich gestern Abend mit Papa gestritten, lasst ihr euch jetzt scheiden? Also da die Kinder wissen ja nun durch die Scheidungsquote in der Schulklasse oder im Kindergarten, wie das Ganze aussieht. Also das heißt, es wird eine Belastung. Wenn aber Paare sich permanent über Erziehungsfragen streiten, gerade jetzt noch meine Frau, die macht ja so Elterntraining-Gruppen, und da erzählt eine Mutter, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann geklärt hat, dass wenn bestimmte Voraussetzungen im Umgang mit dem 13-jährigen Sohnemann nicht so laufen, wie sie laufen sollen, dann muss der Sohnemann das Handy abgeben. Ich meine, ich sage schon, 13 Jahre braucht kein Handy, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Das war also vereinbart, der 13-Jährige hat es abgeben müssen. Morgens um 8 Uhr kommt die Mutter ins Zimmer und sagt, wieso bist du immer noch nicht auf? Ich habe doch heute zwar die erste Stunde nicht, aber du musst doch jetzt raus. Nee, ich gehe heute nicht in Schule. Solange ich das Handy nicht habe, gehe ich nicht in Schule. Daraufhin hat die Mutter relativ konsequent reagiert und hat gesagt, ruhig in der Schule an und so weiter. Der Vater bekommt es mit, kommt nach Hause, sagt dem Sohn, ey, du musst aber raus, du kannst natürlich das Handy haben, aber dann geh auch jetzt zur Schule. Ja, da fällt einem unter dem Erziehungsgesichtspunkt nichts mehr ein, aber dass das natürlich auch die Partnerschaft belastet. Denn ich sage jetzt mal, ich als Frau würde fragen, welches Weichei habe ich da eigentlich geheiratet? Wieso treffen wir eine gemeinsame Entscheidung, dass in solchen Situationen so verhalten wird und im Angesicht des Sohnes, der dann uns ein bisschen trotzig aufmüpfig da sitzt, sage ich dann, ja gut, dann machen wir es halt anders. Und das wirkt sich ja nicht nur innerhalb der Beziehung insgesamt aus, sondern ja, ich sag mal, wie soll denn diese Frau diesen Mann auch unter erotischen Gesichtspunkten attraktiv finden, wenn er so schnell wegkippt? Wie soll ein Mann seine Frau attraktiv finden, wenn morgens Absprachen im Umgang mit den Kindern getroffen wurden und er abends feststellt, die Frau hat nicht das Durchsetzungsvermögen gehabt, nicht den Elan gehabt und hat es abends so schön geredet, naja, ich meine, dann war ja auch schönes Wetter, dann habe ich gesagt, mach das doch, oder dann war ja das, aber es geht auf. Von jeder Seite in den anderen Bereich rein.
Gut, dadurch, an dem Beispiel, werden ja menschliche Schwächen deutlich, die jeder hat. Jetzt ist so die Frage, wie geht man auf eine gute Art und Weise damit um? Weil Sie haben ja auch vorhin schon gesagt, ein absolutes Tabu in der Beziehung sind entwürdigende Worte und entwürdigende Handlungen. Aber bevor wir da jetzt drüber weiter sprechen, möchte ich gerne eine Hörerin mit einbeziehen. Ich grüße Sie.
Hallo. Ja, ich habe eine Frage. Das ist eine Familie, wo die Frau geschieden war, hat wieder einen Mann geheiratet, aber beide, die sind sehr glücklich. Es sind zwei Kinder da, die jetzt das Studium anfangen und noch ein kleines von 9 oder 10 Jahren. Und beide Eltern müssen berufstätig sein, damit die Miete für die Wohnung überhaupt aufgebracht wird. Da ist oft fast keine Zeit, weil die Frau, die ist in einem karitativen Dienst tätig in der Sozialstation, sogar in Freiburg. Und da ist das Kind oft einfach, wird es von einer Familie in die andere gebracht, bis die Eltern wieder zu Hause sind. Kann das Kind leiden darunter?
Ja. Ganz schlicht und ergreifend, ja. Es nicht nur kann darunter leiden, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es leiden. Wenn es ein Kind ist, was weniger Nest und Wärme braucht, wird es das weniger als negativ empfinden. Aber jedes ich sag jetzt mal so fast umhergeschubse, wird von keinem Menschen als positiv erlebt werden.
Ja.
Es wird weniger darunter leiden auf der Ebene von Groll und Aggression, wenn es nachvollziehbar für das Kind ist, dass die Eltern es nicht machen, weil sie dauernd auf Teneriffa Urlaub machen wollen oder weil sie ihren eigenen Hobbys vor Ort nachgehen wollen. Das wird natürlich tiefer von dem Kind als negativ empfunden werden. Es wird sehr wahrscheinlich sagen, bei mir ist es halt so und schade, dass es so ist. Aber das Kind wird auf jeden Fall es anders wünschen und da müssen die Eltern auch überlegen, wie man es anders machen kann. Finanzielle Drücke sind natürlich klar vorhanden, aber beim Thema Finanzen gibt es ja auch einen Bereich, der oft in Deutschland auch ein Tabuthema ist, nämlich die Frage, wie gebe ich mein Geld für was aus? Und man kann ja auch durch ein anderes Ausgabeverhalten und mit den Kindern sich vielleicht mal an einen Tisch setzen, pass mal auf, wenn wir so und so mit dem Geld umgehen würden, hätten wir zwar weniger Geld, aber dann könnte ich mit meiner Stelle ein bisschen zurückgehen oder ich könnte auf eine andere Stelle wechseln oder mit meinem Arbeitgeber sprechen, was wir anders machen können. Wie gesagt, für den konkreten Fall kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wie viel das ist, aber dass Kinder das auf keinen Fall in diesem Alter als positiv empfinden, vor zur Türe zu laufen, das haben wir zwar millionenfach in Deutschland, aber das macht es nicht besser.
Wir danken der Hörerin für ihren Anruf. Alles Gute für ihre Familie. Auf Wiederhören. Ja, wir sind jetzt schon am Ende unseres Beziehungs-TÜV Qualitätssicherung für die Partnerschaft durch Pflege und Check-up. Herr Dr. Wunsch, das ist ein Ausdruck, der sich geprägt hat aufgrund Ihrer Tätigkeit in der Erziehungsberatung. Fassen wir doch vielleicht einfach nochmal zusammen, was einfach wichtig ist, um immer wieder die Beziehung im Auge zu haben und ja, damit einfach der Motor rund läuft, es nicht holpert und auch nicht rostet.
Ich gehe nochmal auf den Aspekt ein, den Sie gerade vor dem Anruf einbrachte, mit den persönlichen Schwächen, wie kann man damit umgehen. Als erstes muss mir klar sein, das sind meine Schwächen, ich darf sie nicht ignorieren oder verdrängen. Wenn mir klar ist, das sind meine Schwächen, dann kann ich auch damit umgehen und sagen, pass mal auf, liebe Frau, das ist halt bei mir ein bisschen wie durch Erziehung, was auch immer geworden ist, es ist halt so. Ich fände es schön, wenn du diesen Pakt übernehmen würdest. Wenn also ein Mann mit Geld ungut umgehen kann, wo gibt es ein Problem, wenn die Frau die Finanz Hoheit innerhalb der Familie hat. Aber es gibt mit anderen Problemen ganz genauso. Der nächste Punkt ist, dass wenn das so geklärt ist, die Frau dann eben eventuell durch Zeichengebung verdeutlichen kann, pass mal auf, halte ich immer lieber zurück, das mache ich und das nicht als eine Bevormundung erlebt wird, sondern als Hinweis, okay, sie hat bemerkt, dass ich hier wieder wegkippen könnte und zieht das Gespräch an sich. Damit ist natürlich auch eine TÜV-Frage verbunden, nämlich wie funktionieren die Bremsen noch? Auch eine meiner TÜV-Fragen, denn wenn ich mich nicht bremsen kann im Rahmen meiner Unzulänglichkeit oder auch nicht bremsen kann, den anderen auch zum Zuge kommen zu lassen, wird eben auch das Beste mit Schwächen umgehen, das, was der andere, der Partner, die Partnerin vorhat, letztlich nicht zum Zuge kommen können. Das war nochmal jetzt so zum Thema Schwächen.
Vielen Dank. Es ist jetzt 10.55 Uhr, liebe Freunde von Radio Horeb. Wir sind am Ende mit der Lebenshilfe Beziehungs-TÜV Qualitätssicherung für die Partnerschaft durch Pflege und Check-up. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Dr. Wunsch. Danke, dass Sie unser Gast waren.
Ja, und ich hoffe, dass viele Aspekte von den Menschen aufgesogen werden, weil sie damit eben nicht nur die Partnerschaftsqualität, sondern die Lebensqualität und letztlich die Stabilität unserer Gesellschaft gleichzeitig mit im Blick haben.
Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, liebe Freunde von Radio Horeb, nicht nur sich selber im Blick haben bei einer Partnerschaft, bei einer Beziehung, sondern das große Ganze. Da sind wir immer herausgefordert und es ist im wahrsten Sinne eine Herausforderung, wo jeder gefragt ist. Es ist keine Bürde, sondern auch ein Stück weit ein Geschenk, dass wir da in Freiheit leben und auch in Freiheit ja den Beziehungs-TÜV oder wir haben jetzt dieses Wort geprägt oder auch andere Angebote einfach für Ehe und Partnerschaft von den verschiedensten kirchlichen Verbänden und Gemeinschaften einfach in Anspruch nehmen können. Ja, liebe Freunde von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung nochmal in voller Länge hören möchten, dann wenden Sie sich doch bitte an unseren CD-Dienst und bestellen sich eine CD. Die Rufnummer, das ist die 0700 7525 7520. Wir stellen diese Sendung auch als Download im Internet zur Verfügung. www.horeb.org, das ist unsere Webadresse. Informationen zur Sendung, nämlich auch die einzelnen Buchtitel von Herrn Dr. Wunsch, finden Sie auf unserer Homepage oder Sie rufen die Kollegen vom Hörerservice an, wo Sie Informationen rund um Radio Horeb bekommen und auch speziell jetzt zur Lebenshilfe die Rufnummer 0700 7525 7525. Morgen geht es um ein ähnliches Thema in der Lebenshilfe, nämlich um Lebenskrisen. Aus Lebenskrisen gestärkt hervortreten, das ist der Titel der Sendung morgen mit dem Logotherapeuten Dr. Ottmar Wiesmeier. Er ist Leiter des Ausbildungsinstitutes für Logotherapie und Existenzanalyse in Österreich. Mein Name ist Sabine Böhler. Jetzt hier im Programm geht's weiter mit Musik und Informationen. Haben Sie noch einen guten Tag.